Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast, Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk mit Jörg Latus und Florian Kahles.
Liebe Zuhörer und Zuhörer, Ding Dong, die nächste Runde Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast, ist bei Ihnen zu Hause angekommen. Da freuen wir uns sehr. Wir sind immer noch Part der kardiorenalen Wissensschmiede. Und Pumpe und Filter. Pumpe ist immer noch der Professor Kahles, dem ich zuallererst mal recht herzlich zu seinem European Heart Journal Paper gratulieren möchte, Florian.
Oh, danke, Jörg, das ist ganz lieb. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Lieber Jörg, lieber Philipp, du bist gleich auch noch angekündigt. Ich freue mich, dass wir im neuen Jahr wieder zusammensitzen dürfen. Mit der netten Einleitung, Jörg, habe ich gar nicht gerechnet hier. Aber da will ich gar nicht drauf eingehen. Ich freue mich, dass wir weitermachen mit unserer kardiorenalen Wissensschmiede, mit unserer Episode. Es geht um die Kombination Herz, Niere, Cardiovascular, Kidney, Metabolic Syndrome. Wir sehen ganz viele Studien, es tut sich ganz viel und du glaubst es nicht, heute alleine auf der Visite waren sicherlich mindestens 70% der Patienten von CKM wieder betroffen, die ich gesehen habe. Sowohl im Katheterlabor als auch auf Station. Also das Thema ist weiterhin heiß und relevant.
Florian, jetzt erstmal ganz kurz, Pumpe oder Filter, was bist du nun?
Offiziell bin ich die Pumpe, der Kardiologe, aber ich suche immer die Brücke zum Filter.
Das ist gut. Genau, der Filter bin ich, Jörg Latus, Nephrologe aus Stuttgart. Und wir haben uns noch eine Pumpe mitgebracht. Und zwar den Privatdozent Dr. Philipp Breitbart, der, das weiß ich, jetzt zu seinem Heimatverein gewechselt ist, jetzt nach Frankfurt ans CCB. Philipp, wir freuen uns, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Und was ich auch ganz witzig finde, wenn ich euch so sehe, die Zuhörer hören sich, ihr seid Young DGK ganz lang gewesen. Das muss aber schon ein bisschen her gewesen sein, oder? Oder täuscht mich das jetzt? Aber da habt ihr beide, glaube ich, auch euch kennengelernt, oder? Und arbeitet schon länger zusammen. Also Philipp, herzlich willkommen bei uns. Du siehst schon, wie es hier zugeht. Und wir hatten uns also drei Themensachen ein bisschen rausgesucht. CKM, du hast schon ein bisschen angesprochen, Florian. Auch sicherlich, Philipp, wie sieht es bei dir jetzt vielleicht auch so ein bisschen in der Praxis mehr aus? Dann, was mir ganz wichtig ist, nochmal Plaque-Morphologie zu diskutieren. Da kenne ich mich ganz besonders gut aus. Und zum Schluss wollen wir ein bisschen Digitalisierung machen.
Ja, erstmal, lieber Jörg, lieber Florian, es ist mir eine große Ehre, dass ich in eurem wirklich herausragenden Format mit dabei sein kann. Ich habe das Gefühl, egal auf welchem Kongress, Pump und Filter wird angekündigt und ich glaube, es gibt keine besseren medizinischen Podcaster als euch beide. Also ich bin ein großer Fan von euch und selbst auf unserer Intensivstation, vielleicht zur Erklärung, die es nicht kennen, das CCB als medizinisches Versorgungszentrum ist belegärztlich an verschiedenen Frankfurter Kliniken tätig und selbst auf der Intensivstation des einen Krankenhauses lag dann der Flyer von euch. Also wirklich herausragende Arbeit. Es ist mir eine große Ehre, bei euch zu sein und du sagst es ja, ich bin zu meinem Heimatverein zurückgewechselt als langjähriger Vertreter der Stehblocks bei der Eintracht nach quasi 10 Jahren wirklich einer tollen Station in Freiburg-Bad Krozingen im Uniherzzentrum jetzt hier ans CCB zurückgekommen zu sein. Und du hast es gesagt, den Florian kenne ich über die Young DGK, aber auch wenn wir so alt sind, Jörg, ich muss dich korrigieren, also ich bin noch bei der Young DGK dabei, ich bin noch der Past-Sprecher und war bis April der Sprecher, also ganz so alt, also letztes
Jahr, okay.
Ganz so alt bin ich noch nicht, aber danke für die Blumen zu Beginn.
Ja. Wenn wir mal in die CKM jetzt nicht stationär, sondern ambulant, ist es was du mittlerweile schon so adressierst auch bei den Patienten, wenn die kommen und alles so ein bisschen mitbringen, ist es für dich was du so ansprichst, im Kopf hast CKM für dich oder ist es immer noch so was, was man bei Vorträgen sagt und hört und eigentlich im Alltag dann doch nie umsetzt?
Ich muss sagen, wir haben ja auch relativ viel, also vielleicht diejenigen, die es nicht wissen, der Jörg und ich auch in gemeinsamen kardiorenalen Forschungsprojekten zusammengearbeitet, wo es dann auch viel teilweise um die Hyperkalämie geht. Entsprechend habe ich natürlich über diese Zeit auch viel gelernt, auch aus nephrologischer Sicht, beziehungsweise man wird darauf sensibilisiert, sodass ich schon auch in der Praxis darauf achte, darauf zu schauen. Der Vorteil ist, glaube ich, bei den Patienten, die sich ambulant immer vorstellen, bei denjenigen, die jetzt eine schwere CKM haben, die kann ich mir teilweise im Zweifel auch engmaschiger einbestellen, sodass dann die Ausschläge nicht ganz so groß werden und man dann gucken kann, zumindest bei diesen gezielten wenigen Patienten, dass man dann eine stabile Versorgung gewährleisten kann. Aber klar, ist ein ganz, ganz großer Fokus.
Wir sprechen ja heute auch über koronare Herzerkrankung. Wir sprechen über Plaques später. Das hast du schon angeteasert. Also Jörg, es wird sehr kardiologisch heute tatsächlich.
Das habe ich schon gehört. Deswegen wollte ich am Anfang ja auch was sagen, ja.
Gedacht, kannst du dich zurücklehnen. Ist aber nicht so, weil wir haben auch Rückfragen an dich. Vielleicht, Philipp, ganz kurz. Thema Risikostratifizierung. Wenn du jetzt an die komplexe ESC-Leitlinie denkst, CCS mit einem komplizierten System, Vortestwahrscheinlichkeit, wen soll man invasiv abklären, wen nicht und so weiter. Hat der Patient, die Patientin mit CKM für dich einen anderen Stellenwert? Also wie siehst du das im Vergleich zu Nicht-CKM? Spielt für dich eine Adipositas, eine CKD eher in Richtung invasiv versus nicht invasiv oder gehst du dann zum Beispiel nach Biomarkern? CRP ist jetzt neu in der Leitlinie, eine klassische 2a-Empfehlung, dass man das messen soll, ne? Dass man sagen kann, komm, ich sollte die Inflammation mit auf dem Schirm haben, die ein extrem wichtiger pathophysiologischer Treiber ist im ganzen CKM. Ist das was? Weil du bist jetzt hier der Experte sowieso interventionell Corona, aber auch bildgebungsmäßig und das kommt ja gleich nochmal. Was ist da die Rolle für dich, Obesity, CKM, in dieser Abklärung?
Also wenn wir jetzt vielleicht erstmal auf den Punkt abgehen, Risikostratifizierung, wen kläre ich wie ab? Ich glaube, diese Risikostratifizierung wird ja so in den Leitlinien nicht wiedergegeben. Also rein der asymptomatische Patient mit einer Risikostratifizierung Richtung Coronardiagnostik. Und dann haben wir immer noch das Problem, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Vortestwahrscheinlichkeit in den Leitlinien und der Vortestwahrscheinlichkeit, die akzeptiert wird, beispielsweise im GKV-Bereich, wer jetzt zum Beispiel ein Kardio-CT bekommen sollte. Ich glaube, wir sollten viel niederschwelliger darauf gehen, dass wir einen Coronar-CT durchführen. Weil man muss sagen, Risikostratifizierung, im Endeffekt schaffe ich mir zwar ein näherungsweise Bild, aber wirklich wissen tue ich es nur, wenn ich die Coronarien wirklich darstelle. Und ich glaube auch, der Vorteil ist, wenn wir jetzt an die Risikofaktoren denken, die du jetzt genannt hast, die Hemmschwelle zu sagen, okay, mein Patient ist asymptomatisch, aber hat ein entsprechendes Risikoprofil. Und dann zu sagen, wir machen ein Coronarbild über einen Kardio-CT, ist natürlich zu Recht viel, viel niedriger, als wenn wir wissen, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder Stressecho oder Sinti oder invasive Coronarangiografie. Bei dem einen kriegen wir keine anatomische oder kein Plaquebild. Das andere ist gleich invasiv, sodass ich sagen würde, zur Risikostratifizierung lohnt es sich dann auch niederschwellig bei den Risikofaktoren ein CT zu machen. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt überlegen, wer hat vielleicht Adipositas, wer hat vielleicht eine Niereninsuffizienz, mit den neuen CT-Techniken kriegt man selbst bei Adipositas mit einer niedrigen Strahlendosis wunderbare, genaue Bilder hin. Und ich glaube, wir können mit einem Kontrastmittelvolumen je nach Herzfrequenz von 40 bis 50 Milliliter arbeiten. Und da ist natürlich Jörg Richtung Niere größere Experte. Aber wir haben zumindest meine Arbeitsgruppe noch in Bad Krozingen. Wir haben uns 20.000 Patienten angeschaut mit dem Kontrastmittelvolumen in der Choro, mit den Nierenwerten danach. Also ich glaube, wenn jetzt niemand eine sehr fortgeschrittene Niereninsuffizienz hat, können wir diese 40 bis 50 Milliliter Kontrastmittel sehr gut.
Da habe ich so ein, zwei, Jörg, wenn du es erlaubst, als Chair hier.
Gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall.
Aber ausnahmsweise, Florian.
So ein paar ganz praktische Punkte, die vielleicht auch sehr wichtig für niedergelassene Kolleginnen und Kollegen spannend sind, weil da geht es ja um die Frage, wie kläre ich meinen Patienten ab, der mit Angina pectoris kommt. Ganz kurz nochmal, Strahlung und Kontrastmittelmenge, CT versus Corona-Angriff. Du hast es gerade schon angeteasert. Also vom Trend weniger oder gleich, natürlich wissen wir, weil es kommt natürlich total drauf an in der Corona, wenn du, weiß ich nicht, ein Aneurysma abklärst, präoperativ, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo das CT eine größere Rolle spielen sollte. Ich suche Ewigkeiten irgendwie ins Coronarostium, weil ich eine riesige Aorta habe, ne, und verschieße dadurch viel KM. Aber so generell, kannst du mir da nochmal so einen Überblick geben? Ist es vergleichbar, ist es weniger KM?
Also ich glaube, beim CT müssen wir erst nochmal ganz kurz zusammenfassen. CT ist nicht gleich CT. Ob ihr das dann nachher nochmal, könnt ihr euch überlegen, ob ihr das nochmal thematisieren wollt. Aber wenn wir jetzt sagen, wir haben die ganz neuen Gerätegenerationen und die braucht es eigentlich, um wirklich auch bei viel Kalk eine genaue Stenose-Graduierung durchzuführen und eine genaue Plaque-Analyse durchzuführen. Dazu braucht man die neuen Geräte. Und wenn man die neuen Geräte nimmt mit einer extrem hohen zeitlichen und örtlichen Auflösung, dann zumindest die Protokolle, die wir fahren, sind wir bei Kontrastmittelmengen zwischen 35 und 67 Milliliter. Also da gibt es feste Protokolle, das hängt mit der Flussrate zusammen, das hängt mit dem CT-Protokoll zusammen. Was die Strahlendosis angeht, sind wir in der Regel doch niedriger.
Ja?
Auch das hängt natürlich davon ab, welche Katheteranlage habe ich, welches Protokoll nehme ich bei der Katheteranlage. Da kann man ja auch mit den neuesten Katheteranlagen, je nachdem welches Protokoll ich fahre, hat man auch eine breite Range. Aber um sich es vorzustellen, Kardio-CT, wenn der Patient nicht tachyarrhythmisch ist und ganz adipös ist, haben wir vergleichbar mit einem Flug von Frankfurt nach New York.
Okay, ja, das ist doch total gut. Also prinzipiell vergleichbar. Nächste ganz schnelle Frage, wann Kardio-MRT, wann CT? Abklärung, AP-Beschwerden. Also Ischämie-Diagnostik, ne? Es sind ja anders. Das eine ist funktionell, das andere ist eher anatomisch. Aber ich würde mal gerne Philipps Meinung dazu haben. Wann tendierst du? Ja, die Leitlinie sagt was dazu, aber du bist ja Expertin.
Also ich sag mal so, für mich, eigentlich gibt es ganz, ganz wenig Patienten, die initial kein Kardio-CT verdient hätten.
Okay.
Weil ich habe ja das Problem beim Kardio-MRT, wenn ich vorher keine Ahnung habe. Also wir gehen jetzt von dem Patienten aus, der erst diagnostiziert wird. Wenn ich jetzt ein negatives Stress-MRT habe, dann weiß ich aber trotzdem nicht, hat er vielleicht eine obstruktive KHK, die hemodynamisch nicht relevant ist. Das heißt, ich weiß nicht ASS ja oder nein. Ich weiß nicht, hat er Plaques oder einen Normalbefund. Das heißt, ich kann entsprechend auch gar nicht mein Ziel-LDL einstellen. Stress-MRT hätte für mich die Bedeutung, wenn ich im Coronar-CT anatomisch eine Stenose sehe, die für mich so ist, dass ich nicht weiß, ob sie hemodynamisch relevant ist. Also beispielsweise proximale große LAD 50-70%, mittlere LAD bei atypischen Beschwerden 80%, also so ein bisschen natürlich auch unser invasives Geschick, welche Stenose könnte wie relevant werden, dann eine MRT-Diagnostik zu machen. Und zwar ergänzend, wenn ich schon einmal eine anatomische Darstellung habe und dort nicht weiß, ist die Stenose hemodynamisch relevant oder nicht.
Finde ich spannend. Was sagt denn da die Leitlinie?
Die ESC-Leitlinie sagt, dass wir bei einer Vortestwahrscheinlichkeit von 5-50% ein CT machen sollten.
Also die fallen fast alle in die CT-Gruppe. Da gibt es so einen Algorithmus, den man erstmal gar nicht so einfach rechnen kann. Da gibt es so einen Link. Wir reden die ganze Zeit von einer Neuabklärung. Erstdiagnosefrage. Ja. Was ist bei einer bekannten Dreigefäß-KK? Würdest du dann auch sagen, du nutzt es mit der Frage nach Progress der KK? Oder würdest du sagen, wenn ich schon was habe, dann muss ich auf jeden Fall Katheter? Wenn ich schon eine bekannte Dreigefäß-KK-Zustand nach PCI und so weiter, vorbekannte, mittelgradige Ärzte-Arstenose, oder würdest du sagen, auch da ist mein CT gut? Je nachdem, wenn vor allem Philipp-Kalk-Last ist und so weiter.
Das hängt so ein bisschen natürlich von meinem Patienten ab und von dem KK-Befund und von meinem CT-Scanner. Mhm. Wenn ich jetzt eine ältere Generation von einem CT-Scanner habe und ich würde sagen, also vor einem Dual-Source-CT würde ich tendieren, wenn es eine bekannte KK ist, kein CT zu machen, sondern dann direkt zu entscheiden, wie typisch sind die Beschwerden, mache ich Choro oder mache ich einen Stress-MRT. Hm. Die Leitlinien sagen ja formal bekannte KHK, kein CT. Wobei wir wissen, alle Leitlinien sind darauf bedacht, dass es eine Richtlinie ist, um die breite Versorgungsrealität wiederzugeben. Also die spiegelt natürlich nicht wieder, was die neuen Scanner können. Wenn man jetzt ein Dual-Source-CT hat, das kein Photon-Counting-CT ist, dann zeigt die Erfahrung, man kann Stents sehr gut darstellen. Man muss nur darauf achten, dass man Stents von einem Diameter von minimal 3,0 mm im Durchmesser hat. Wenn ich jetzt ein Photon-Counting-CT habe, gibt es eigentlich für mich keine Limitation mehr. Ich kann entsprechend die restlichen Gebiete den Progress beurteilen, beziehungsweise, und das ist ja meine große Limitation der Koronarangiografie, erst wenn es wirklich ganz stark verkalkt ist, sehe ich ja dann auch die Morphologie des Plaques. Aber ich sehe nicht die exzentrische Plaque-Ausdehnung.
Das wollte ich gerade sagen.
Und ja, ich sehe auch nicht bei den nicht kalzifizierten Plaques, wie viel habe ich jetzt lipidreich, wie viel habe ich jetzt, man nennt es quasi non-calcified, aber formal ist es eigentlich fibrös. Man kann es nur nicht genau darstellen, weil man natürlich nicht die Pathologie hat. Aber wir können ja bei den nicht kalzifizierten Plaques eigentlich nochmal zwischen fibrös und lipidreich unterscheiden. Das sehe ich halt alles in der Coronarangiografie.
Jetzt muss ich mich mal kurz mal einschalten. Also ich habe mir, wenn ich ehrlich bin, nicht gedacht, dass mich die Plaques da auch so doch auch jetzt ein bisschen in den Ofen vorlocken. Jetzt aber, Philipp, bin ich ja ein Nephrologe und habe ja doch nochmal zu diesem CKM zurück. Diesen Overlap wissen wir alle. Wir haben diese Risikopatientinnen und Patienten. Jetzt fragen die mich natürlich, ja, sollen wir da nicht einfach mal einen Cardio-CT machen? Wie stehst du dazu, wenn wir jetzt über Prävention sprechen wollen? An welcher Stelle? Du sagst, bei jedem machen soll ich ab morgen die Radiologie-Kardiologie fluten damit? Oder was wäre für mich jetzt der Sprechstundenpatienten sieht, so einen Leitfaden?
Also in meiner ideellen Welt schon.
Das ist eine kurze Antwort.
Weil, ich kann es ja auch begründen, also rein vom Strahlenschutz ist beim kardiovaskulären Risikofaktoren das auch abgedeckt. Vor wenigen Tagen gab es diesbezüglich auch eine interdisziplinäre nochmal Zusammensetzung, dass man dort quasi auf der sicheren Seite ist. Und wenn man es macht, und wir machen es teilweise in der Sprechstunde, man muss halt danach aufpassen, dass es im GKV-Bereich nicht übernommen wird.
Das würde ich gerade noch fragen danach, genau. Ja.
Davon wird es nicht übernommen. Aber der Manager, der viel Marathon läuft, schlank, jetzt nicht raucht, aber halt angeboren Hypercholesterinämie, Hyperlipoproteinämie oder aber eine systemische Inflammation hat, der geht ins CT. Und ein bis zwei, Mitte bis Ende 40, zieht man jede Woche raus, die dann bei nicht kalzifizierten Plaques eine hochgradige Stenose im proximalen Ria haben, die asymptomatisch sind. Jede Woche. Jede Woche werden asymptomatische Patienten damit rausgezogen. Und das ist ja das Problem bei diesen Risikofaktoren, von denen wir reden, jetzt insbesondere im Lipidbereich. Meine erste Plaque-Läsion ist proximale Ria und dann auch nicht kalzifiziert. Ich meine, die kalzifizierten Plaques, die sind stabil, aber das dauert ja eine Zeit. Und wenn jetzt jemand nur eine Hyperlipoproteinämie hat oder nur eine Hypercholesterinämie und ist sonst sportlich, habe ich häufig den nicht kalzifizierten Plaque, proximale Ria. Vulnerabel teilweise. Wenn da was passiert, dann haben wir ja ein großes Problem. Das sind ja die Patienten, die wir detektieren wollen. Dann habe ich ja relativ schnell einen großen Vorderwandinfarkt. Deswegen würde ich die screenen.
Ganz kurz, wie alt noch? Das macht mir gerade selber so ein bisschen Sorgen auch. Asymptomatisch, Mitte 40.
Wisst ihr, wie alt du bist.
Ja. Und an der Stelle noch ein anderer Aspekt, weil ich das so spannend fand. Ich hatte neulich einen Patienten in der Sprechstunde, der hatte einen 500er LDL. Hat man mit 14 diagnostiziert. Der ist von Lipid-Sprechstunde zu Lipid-Sprechstunde, hat die Statine nicht vertragen. Unter PCSK9 war er bei ungefähr 300 Milligramm pro Deziliter LDL. Und er saß vor mir mit 49 und hat gesagt, mit 14 hat man ihm gesagt, er wird das 30. Lebensjahr nicht überleben oder nicht erreichen. Der war komplett aufgelöst wegen dieser Hypercholesterinämie. Da habe ich ihm gesagt, okay, wir wissen jetzt nicht, was die bei Ihnen individuell ausmacht. Es ist zu hoch, es wird sicherlich Plaques geben, aber wir wissen nicht, haben Sie eine Obstruktion oder sind vielleicht ein paar Plaques, die zwischen 20% und 30% Stenose, und wir können sagen, es ist trotzdem im Altersrange. Lassen Sie uns ein CT machen, lassen Sie uns ein Bild von den Koronarien machen. Sie sind seit 30 Jahren, haben Sie Angst, dass Ihnen morgen was passiert. Wir haben ein Bild von den Koronarien gemacht und wir hatten genau eine Stelle. Die war natürlich behandlungsbedürftig, aber im restlichen Bereich waren gar keine Plaques. So, das heißt, man konnte ihm entsprechend auch, weil die Stelle von der Stenose-Graduierung, Florian, du weißt es ja, ab 90% beziehungsweise 80%, 70% proximaler Ria, dann standet man halt ja auch asymptomatisch. Das heißt, der Patient war behandelt an dieser einen Stelle und sonst war nirgendwo Plaques. Das heißt, man konnte ihm sagen, alles gut.
Das sagt der Kardiologe ja gern. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zu ein bisschen, auch wir wollen ja Plaquehammer, Plaque kriegen wir weg, CKM, Inflammation. Wir haben jetzt ja gelernt in der Nephrologie, diabetische Nephropathie, GLP-1-Rezeptor-Agonist, und wir machen nach 52 Wochen wieder eine Nierenbiopsie, wir sehen, Entzündung geht raus. Gibt es da Daten eigentlich zum GLP-1, was jetzt Plaque angeht, dass das weniger wird auch dann da? Also du machst Stratifizierung, machst CT, siehst, da ist was, aber nichts zum Intervenieren. Gibt es da Daten eigentlich dazu? Würde mich interessieren, wird das weniger?
Also meines Wissens nicht. Weiß nicht, ob Florian was weiß.
Also generell...
Oder ist das eine dumme Idee von mir? Ich finde die eigentlich ganz schlau, die Frage.
Nein, absolut. Vor allem, wenn du dir jetzt mal die großen Trials anguckst, dann ist es ja so, wenn wir zum Beispiel die GLP-1-Rezeptor-Agonisten anschauen, ist es so, dass sie ja ursprünglich jetzt eigentlich als Antidiabetika entwickelt waren. Trotzdem wissen wir, sie haben direkte antiinflammatorische, koronar- oder generell vaskulär-protektive Effekte. Das sehen wir unter anderem in den Einzelkomponenten der MACE-Outcomes. Die Revaskularisierung zum Beispiel geht runter und so weiter. Und es macht Mechanismen Sinn. Deswegen wollte ich nämlich eben den Philipp noch fragen, ob es sogar Sinn macht, einen Therapieerfolg zum Beispiel von GLP-1-Rezeptor-Agonisten im CT sich anzuschauen. Ganz kurz zu der anderen, es laufen da noch Studien, das ist aber auch schwer einem Menschen zu zeigen. Da ist nämlich meine Frage an Philipp ganz kurz, welchen guten Marker gibt es denn da, um zum Beispiel vaskuläre Inflammation zu zeigen? Macht ihr sowas auch im CCB? Da gibt es ja verschiedene Tracer und sowas, ne? Um so Makrophagenanteile, gibt es keine große Studie aus dem GLP-1-Feld, aber es läuft noch. Heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert. Du siehst ja den Outcome. Ne?
Also ich glaube, was wir brauchen ein Bild. So. Und wenn man das jetzt mal von dem GLP-1 wegnimmt zu den Statinen, weil dort gibt es genug Daten. Und dort kann man im Bild einen Effekt sehen, sogar schon nach 18 Monaten. Und man sieht auch, dass die Plaque-Regression beziehungsweise die LDL-Senkung mit einer Plaque-Regression miteinander korreliert über die Zeit. Das sieht man ganz gut, linear sogar. Und dementsprechend kann man Therapieerfolg quasi monitoren. Wir sehen unter der entsprechenden Statintherapie, das ist für die anderen cholesterinsenkenden Substanzen nicht ganz so gut nachgewiesen wie für die Statine, aber man sieht, dass es quasi, ja, auf Deutsch gesagt, zu einer Vernarbung der lipidreichen Anteile kommt. Wir sehen eine Verdickung der fibrösen Kappen, wir sehen eine zunehmende Kalzifizierung eines Plaques, eine Stabilisierung, und mit diesem Umbauprozess haben wir auch etwas an Plaquevolumenregression. Der Stenosegrad bildet sich auch etwas zurück. Diese Stenosegrad-Rückbildung ist jetzt nicht mega, sie ist nur ein bisschen, aber was uns da ja primär interessiert ist, dass es A, zu keinem weiteren Plaque-Progress kommt und dass es zu einer Stabilisierung der Hochrisiko-Features kommt. Und das kann man im CT sehr, sehr gut sehen. Deswegen macht es meines Erachtens bei manchen Patienten dann auch Sinn zu sagen, wir monitoren nach 2 bis 3 Jahren.
Ich könnte mir schon mal vorstellen, dass der GLP-1 es doch auch besser macht, Florian. Du musst doch eigentlich mechanistisch funktionieren.
Achso, darf ich noch auf einen Punkt von Florian?
Ja.
Man kann die Inflammation, gibt den Fat Attenuation Index.
Den meinte ich, ja. Ne?
Kann man quasi im perivaskulären Gewebe nachweisen. Also quasi als lokale Inflammation. Das heißt, man könnte dort auch ein Bild machen. Gibt es auch ein paar Daten dazu. Ich muss ehrlicherweise sagen, mit den bisherigen CT-Scannern und mit den bisherigen Software-Analysen, dann wären wir auch bei dem Thema KI-Hounsfield-Einheiten, dass man das bestimmt.
Da wollen wir noch hin.
Da ist es noch nicht ganz überzeugend, gibt in die Richtung Hinweise. Ich bin überzeugt, wenn man das jetzt mit den Photon-Countern und mit den neuesten Software-Generationen an KI-Plug-Analyse macht und dann wirklich an tausenden Patienten, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sich genau dieser Effekt zeigt.
Weißt du, was ich machen würde? Ich würde CRP nehmen. Ich bin ja, du hast es ja schon angeteasert, Jörg. Inflammation ist ja die Sprache im Interorgan-Crosstalk. Ich würde CRP vielleicht nehmen zum Screen, wen ich dann in den CT-Scanner lege.
Aber ist eine gute Idee, Florian. Das macht Sinn.
Ja, ja. Aber Jörg, du hast noch einen Agenda-Punkt. Number needed to scan. Ja. Du kannst ja nicht alles scannen. Aber Jörg, wir haben noch KI auf dem Plan.
Ja, kurz aber noch einmal, weil ich finde diese praktischen Aspekte, das, was mich so ein bisschen interessiert. Wenn du jetzt auf Kongressen solche Vorträge hältst und sagst, alle ins CT. Da gibt es ja sicherlich auch den einen oder anderen, der dann im Plenum aufsteht und da Argumente dagegen hat. Was weht dir denn da entgegen so ein bisschen an Kritik? Also ob du die gut oder schlecht findest, aber was weht dir da entgegen? Weil du machst es ja schon sehr überzeugend, wie immer. Und ich kann dir da nicht so gut dagegen haben. Was gibt es denn da für Gegenargumente? Oder Florian, mach du mal den Bad Boy ins Löffel.
Ja klar, alles mal. Sag mal, es geht um Strahlung, es geht um KM, wo man sagen würde, man hätte es vielleicht gar nicht gebraucht. Ne? Also da geht es schon los. Es ist eine Überdiagnostik. Führt es dazu, wenn ich mich selber, Jörg, du dich jetzt selber fragst, du hast gesagt, du bist potenziell betroffen, Mitte 40.
Nicht ganz, aber bald, ja. Mhm.
Jetzt sagst du, komm, ich mach mal. Du kannst sagen, du machst ein Echo, okay, da kannst du ja auch machen, hast vielleicht auch gemacht, weiß nicht. Jetzt scannst du dich einmal. Und jetzt hast du Angst, dass da vielleicht ein falsch positiver Befund ist, du wirst kathetert und dann reißt man dir irgendein Ostium aus Versehen ein, was sehr selten passiert. Aber du weißt, was ich meine. Ist es eine Überdiagnostik? So, findest da irgendwas, komm, besser mal abklären invasiv und dann passiert was. Dann kommst du radial nicht rein, der hat einen Spasmus, musst du femoral kathetern, hast einen retroperitonealen Hämatom.
Florian, du bist da viel zu weit.
Du musst konzentrieren.
Also, nein, die Gedankenkette ist viel zu weit. Also zum einen, auf den kardiologischen Kongressen weht mir da nie was entgegen.
Echt nicht?
Weil es ja alle sinnvoll sind. Natürlich, aber nochmal, wir reden davon, die ganze Welt ist irgendwie im Fliegen. Ja, Frankfurt baut Terminal 3. Jeder ist irgendwo unterwegs. Wir haben wirklich eine geringe Anzahl von Strahlung. Und man muss sich bewusst sein, wir haben ja immer noch in Deutschland die schlechteste Lebenserwartung in der restlichen EU, weil wir am wenigsten in die Prävention stecken. Und auch wenn man den monetären Aspekt sieht, wenn wir mit 50 einmal ein Bild von den Koronarien haben und der Patient hat nichts, dann hat er auch die nächsten 5 Jahre dort kein relevantes Ereignis. Wenn er dort Plaque hat, Stenose-Vorstufen, und wir ihn dann effektiv mit den Risikofaktoren behandeln, vermeiden wir später Ereignisse und schaffen damit wirklich Lebensverlängerung und schaffen damit dann auch wiederum Kostenreduktion im Gesundheitssystem. Ist ja ähnlich wie Screening auf Vorhofflimmern mit einer App. Das sind ja viel geringere Kosten als später eine Schlaganfallbehandlung. So, und dann muss man ja sagen, die Aspekte, die du vorgebracht hast, Florian, die ist ja nur in dem Punkt, wenn ich jetzt eine Stenose habe, wo ich nicht sicher bin, ist sie hämodynamisch relevant oder nicht. Mir geht es ja darum, bei dem Screening von Risikofaktoren, die wenigsten haben ja dann eine Stenose über 50%. Und dann können wir immer noch überlegen, machen wir ein Stressecho oder ein Stress-MR vor der Herzkatheteruntersuchung. Bei den meisten stellt sich doch die Frage, habe ich gar kein Plaque? Habe ich Plaque mit Stenosen zwischen 1-49%? Das ist unser Hauptpunkt, diesen Bereich zwischen 1-49% Stenose herauszudetektieren, weil da komme ich in die individuelle Entscheidung. Habe ich vulnerablen Plaque? Ja, nein, es gibt tolle Daten, dass jemand, der Plaques in nur 1-2 Segmenten hat, fast gar nicht viel höheres Risiko hat wie jemand mit Normalbefund. Wenn es aber in ganz vielen Segmenten ist, habe ich teilweise ein höheres Risiko als eine obstruktive koronare Eingefäßerkrankung. Das sind ja diese Informationen, die ich von dem CT bekomme. Und damit setze ich ja Weichen über die nächsten 20, 30 Jahre.
Und ich würde eins sagen, ich bin dabei, du hast mich überzeugt. Du kommst schon richtig, muss man sagen, je länger das läuft, Philipp, desto mehr. Ich würde das Ganze unterschreiben.
Du kannst nachher einen Termin bei mir vereinbaren.
Ja, ich habe auch schon ein bisschen, selber habe ich gerade so ein bisschen Druck. Aber ich mache nur dann mit, wenn es irgendwo eine Toilette gibt und wir die Albuminurie auf dem Weg zu dir ins CT messen. Dann würde ich das Ganze unterschreiben. Philipp, jetzt hast du uns tolle Sachen gezeigt und unterm Strich kommt jetzt die KI und was machst du dann in 5 Jahren für einen Job? Fängst du dann bei mir in der Nephrologie an? Oder was machst du denn, wenn wir doch sagen, du hältst immer so schöne Vorträge zu KI und was das alles kann. Und jetzt sprechen wir über CT und Plaque und du kannst mir nicht erzählen, dass wir dich da in 5 Jahren noch brauchen. Oder etwa doch?
Natürlich braucht man mich in 5 Jahren noch. Der Vorteil ist, wenn die KI mir große Teile der Auswertung abnimmt, habe ich ja wiederum mehr Zeit, meine Visiten auf Station zu machen. Das wäre jetzt die idealistische Antwort.
Also du glaubst schon, dass das dir helfen wird?
Ja, und zwar, was die KI ja macht, wozu wir sie im Moment am nächsten Schritt am besten einsetzen können, ist, dass wir wirklich eine Plaque-Analyse machen können. Und vielleicht kann ich das ganz kurz noch erklären. Die Möglichkeit ist ja im CT, an den CT-Bildern, dass ich anhand der Hounsfield-Einheiten automatisiert segmentieren kann, was ist meine äußere Gefäßwand und was ist meine innere Gefäßwand. Und was dazwischen ist, ist klar, ist dann Plaque. Und dann kann ich anhand der Hounsfield-Einheiten detektieren, ist es jetzt lipidreicher Plaque, fibröser Plaque und kalkreicher Plaque. Früher konnte das grob mit dem Egerton-Score, dann gibt es Perzentilen, wo mein Patient liegt. Wir wissen aber, der Egerton-Score hilft uns nicht immer weiter, weil die vulnerablen Plaques, die sind nicht kalzifiziert, die werden damit nicht detektiert. Und das haben wir bei 6.000 Patienten hier am CCB, halt weil wir das schon die Plaque-Analyse mit dem Force-CT, mit der Vorgängergeneration gemacht haben. 2% der Patienten mit Plaques und relevanten Stenosen haben rein nicht kalzifizierte Plaques. Das heißt, die gehen bei einem reinen Calcium-Scoring durch. Deswegen auch nochmal ein Plädoyer, immer wenn man Koronarien darstellt, wenn dann mit Kontrastmittel anstreben, reines Calcium-Scoring ist für mich, was man früher gemacht hat, ist nicht mehr zielführend. So, und die KI kann mir nun, und das wird immer besser mit den neuesten Tools, ich lade mir das Bild rein und mit dem Reinladen, wo ich es mir morphologisch anschaue, wird mir automatisch ausgegeben auf die erste Nachkommastelle in Kubikmillimeter, wie viel Plaque habe ich und in welcher Zusammensetzung und welche Vulnerabilitätskriterien habe ich. Und jetzt ist das Ziel, das müssen wir natürlich jetzt forschungsmäßig erst noch Vergleichswerte herausfinden, da sind wir auch dran mit dieser zweiten Generation Photon Counting. Seit Juni haben wir da schon ungefähr knapp 3000 Patienten eingeschlossen mit kompletten Plaque-Analysen oder dem Ziel dann, Referenzwerte zu schaffen. Welche nicht kalzifizierten Plaque-Volumina sind denn für unsere Patienten jetzt normal? Welche Zielwerte müssen wir bei welchem Plaque-Volumen anstreben? Und dann kann ich zum Beispiel dir sagen, genau Jörg, wenn du zu mir kommst, du hast jetzt vielleicht so und so viel, also du hast natürlich einen Normalbefund, weil du bist ein sportlicher, gesunder Typ.
Oh, ich kann sagen, sag, was Liebes ist, aber was? Du fragst für einen Freund.
Genau, ich frag für einen Florian.
Der verdreckt es.
Ja. Und jetzt hat der Florian ein bisschen fibrösen oder lipidreichen Plaque, weil der Florian hat eigentlich gar nicht die Risikofaktoren, um in dem jungen Alter schon kalzifizierte Anteile zu haben. Und jetzt fragt mich der Florian, was muss ich denn machen? Und dann kann ich ihm vielleicht genau sagen, okay, jetzt habe ich so grobe Cut-offs in Kombination mit diesem Risikoprofil. Und dann kann ich wirklich individualisiert für jeden Patienten sagen, was seine Zielwerte sind. Weil eins muss man ja sagen, Florian macht beeindruckende Arbeit mit CRP. Es gibt ganz viele Daten, LDL, arterielle Hypertonie, Lebensjahre und alles Mögliche. Nur das ist ja trotzdem auch ein Durchschnitt, der sich gebildet hat. Und es gibt ja trotzdem die Einzelnen, die vielleicht diesen Risikofaktor haben und keinen Plaque haben oder aber vermeintlich normale Werte haben und trotzdem Plaque haben. Und um dies speziell für diesen einzelnen Patienten zu machen, da hilft mir dann halt die KI, weil sie es ausgibt.
Und du bräuchtest im Prinzip eine große Studie, du bräuchtest eine UK Biobank, wo es von jedem Corona-CT gibt, du müsstest zeigen, ob mit CRP-Messungen, ob ein Corona-CT on top ein Added Value bietet. Diese Riesenanalyse wird es noch nicht geben, aber die kannst du vielleicht da machen. Bist du bei den Leuten immer hochsensitives CRP, misst noch eine UACR mit, dann machst du ein multivariates Modell und zeigst, ob dein Corona-CT on top noch was bieten kann. Wenn nichts rauskommt, dann wirst du wahrscheinlich nicht zeigen. Aber das wäre natürlich die Studie, die du brauchst. Ne? Dann kannst du beweisen, dass es ein Added Value gibt. Ne? Kann man ja ausrechnen.
Ja, und das ist ja ganz spannend. Ich bin auf den Punkt gekommen, am Beispiel LP klein a, dazu kann ich was sagen, weil wir das in der Praxis bei jedem Patienten bestimmen. Und wenn wir dann den CT-Befund haben, können wir es ja korrelieren. Und dann gibt es ja diese schöne Diskussion, ist LP klein a Outcome, ist es linear, gibt es Cut-Offs und dann werden verschiedene Cut-Offs gebildet. Und je nachdem auch, welche Society dort das rausgibt, ändert ja auch sich der Cut-Off. Und wenn wir haben die Plaque Analyse gemacht, LP klein a, 2000 Patienten Plaques. Und wenn man nur auf das LP klein a guckt, ist es ehrlicherweise eine Punktewolke. Und im Endeffekt ist es dann doch eine Zusammensetzung aus den verschiedenen Risikofaktoren. Die einzige Korrelation, die ganz klar war, war hoher LP klein a, da mit dem Cutoff von 125. Dann zu sagen, wer drüber ist, hat mehr High-Grade-Stenosis über 80% als Hochrisikomorphologie. Aber schon bei lipidreichen Plaque-Anteilen, Stenose-Graduierung und so weiter darunter, hat es eigentlich alleine der LP-Klein-A-Wert gar nichts gemacht. Und ich glaube, so werden wir dann vielleicht auf den Punkt kommen, dass bei dir, Jörg, erhöhtes CRP vielleicht zu 10% relevant ist, aber dein LDL-Wert von 200 von Bedeutung ist, während mein LDL-Wert von 300 gar nicht so bedeutend ist, aber bei mir das CRP reinspielt. So, also das wäre so meine Idealwelt, wie wir KI, wie wir CT, wie wir nephrologisch-kardiologische Behandlung und Forschung ineinander einfließen lassen. Und dann wird es ja doch eine individuelle Therapieentscheidung, weil es so viele Faktoren sind. Und dann müssen es wir doch als Ärzte dann treffen.
Also meine Idealwelt ist, muss man sagen, deutlich näher gerückt, nachdem ich mit euch das diskutieren konnte. Auch danke dir nochmal, Philipp. Man muss sagen, also wenn du in 5 Jahren doch nicht mehr, dann lade ich dich gerne hier nach Stuttgart zu mir in die Abteilung ein. Hättest auch mal so einen richtigen Fußballverein, den du dann anfeuern könntest. Aber ich glaube, irgendwie hast du uns das schon auch gezeigt, dass es dich noch weiter braucht. Aber das mit dem CT fand ich jetzt wirklich, hätte ich jetzt zu Beginn, muss ich sagen, nicht gedacht, das Podcast, dass mich das vom Hocker reißt. Und dann, Mr. Pumpe oder Pumpen, dürft ihr auch noch euch verabschieden.
Ja. Stimmt, wir sind ja 2 Pumpen. Das war sehr viel Detailwissen, was wir vom Dr. Breitbart gehört haben. Ich glaube, es ist maximal relevant für klinischen Alltag. Wir müssen noch gucken, wie wir es einbetten, interdisziplinär auch, in die verschiedenen Sektoren. Aber ich habe viel dazu gelernt und natürlich mein Herzensthema. Philipp, hat es dir auch gefallen? Darfst du noch ein letztes Grußwort rausschicken?
Ja, vielen lieben Dank für eure Einladung. Es war mir eine große Freude und wie gesagt, große Ehre, bei euch dabei gewesen zu sein und vor allem auch mein Herzensthema. den Zuhörern und Zuhörern nahe zu bringen. Danke, dass ich die Gelegenheit hatte. Danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie sich das angehört haben. Ja, große Freude.
Und dann sehen wir uns hoffentlich bald alle auch wieder in live, würde ich behaupten, oder? Wenn ich im Fußball starte, dann irgendwo anders.
Genau.
Bis dahin, macht's gut.
Wir freuen uns.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Pumpe und Filter. Der Praxis-Podcast. Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk.